Lust, Freiheit, Familie, ihr könnt alles haben.
Für alle Paare, die gemeinsam ein außergewöhnliches Leben aufbauen und tief in sich spüren, dass einfach mehr möglich ist.
Mehr Lebendigkeit, gemeinsamer Erfolg und authentische Verbindung, weil alles mit der Qualität eurer Beziehung beginnt.
Wir sind Kim und Darius und das hier ist die Kunst zu lieben.
Nutzt diesen Podcast immer sonntags als eure Zeit zu zweit mit Gesprächen, die euch verbinden, herausfordern und vielleicht auch ein bisschen anmachen.
Check-in. Wo stehen wir gerade? Kim, hast du Lust, einmal loszulegen? Wo stehst du gerade? Was war deine letzte Woche?
Ja, aus meiner letzten Woche habe ich mitgenommen, dass ich nochmal gemerkt habe, wie krass es ist und wie wahr es ist, dass die Welt einfach in Zyklen funktioniert, dass wir zyklische Wesen sind, dass alles zyklisch funktioniert. Und ich finde, man spürt es so im Winter und ja auch im Januar, besonders im Februar. Ich habe es auch immer wieder geteilt, ich habe so Erkenntnisse gehabt und alles, aber es ist auch alles, es hat alles eine gewisse Schwere einfach. Und jetzt, ich fand auch einfach, vorgestern war der erste Tag, wo wir raus sind, wir beide, wir sind in die Stadt gefahren und waren so, ey Mann, die Luft ist warm, what happened, die Sonne wärmt ja richtig und was für ein Shift das macht und aber auch nicht nur die äußeren Umstände irgendwie. Es ist einfach jetzt auch die Zeit für rausgehen. Ich konnte mir wieder vorstellen, also, es ist gar nicht so, dass man die ganze Zeit nur drin hängt und sich das Leben so oder so anfühlt, wie es halt im Winter sich anfühlt. Wir sind ja dann eigentlich viel mehr draußen, wir sind viel mehr in der Natur, wir sind viel mehr in der frischen Luft mit Leuten unterwegs. Das hatte ich ganz vergessen, wie leicht das Leben sich anfühlen kann. Und einfach da nochmal habe ich für mich draus mitgenommen, ja, wir sind einfach, dieses Leben ist zyklisch, wir sind zyklisch und ja, die Liebe ist auch zyklisch und es gibt einfach Aufs und Abs, Berge und Täler und nach jedem Tag kommt immer wieder auch ein Hoch und jetzt gerade genieße ich einfach, also es fühlt sich nicht wirklich an wie ein schlimmes Tal, aber es war schon anstrengend, es hat viel Kraft und Konzentration gebraucht, auch was wir alles für Shifts hatten, ich glaube so seit den Winterferien war das, dass wir so Erkenntnisse hatten, Mann, da dürfen wir noch mehr in unsere Kraft, in unsere Ehrlichkeit steppen, da dürfen wir uns für uns selber gerade machen und das war gar nicht so angenehm, das war etwas Neues für uns, das war ungewohnt und wir haben es trotzdem gemacht, aus der Komfortzone raus, wir sind so gewachsen in den letzten 2 Monaten, finde ich, wir beide, also ich bewundere das richtig und ja, man sieht jetzt gerade die Ergebnisse, es fühlt sich an wie Ernte schon im Frühjahr und ja, ich bin gerade einfach richtig happy und kann das richtig sehen, das ist ja immer so, wenn man nicht mittendrin steckt, so, ach guck mal, hat sich doch gelohnt, war doch super. Aber ja. Immerhin jetzt an diesem Punkt finde ich total geil und erinnere mich wieder, Mensch, alles ist zyklisch.
Ja, voll. Ah, danke fürs Teilen.
Ja.
Richtig
schön. Wie ist es
bei dir? Für mich ist es auch, natürlich, ne, wir leben ja auch zusammen, für mich ist es auch genau das Gleiche, was du auch gerade beschrieben hast, aber mit einem kleinen Twist, so, ich habe das Gefühl, bei mir gab es irgendwie seit Anfang des Jahres richtig ein paar Tode zu sterben sozusagen, so innere Tode. Und ich habe letztes Mal das schon ein bisschen angeteased auf eine gewisse Art und Weise oder schon ein bisschen erzählt, dass es für mich einfach auch darum ging anzuerkennen, dass ich die Sachen nicht alleine machen muss und auch nicht alleine machen kann. Ne, letztes Mal hatte ich dann erwähnt, ja, dass es eben auch darum geht, so in welchem Selbst bist du gerade, so in welchem Selbst bin ich gerade? Bin ich in meinem 14-jährigen Ich, dann habe ich einfach keine Chance, irgendwie Erwachsenen-Stuff wirklich gut zu organisieren, zu handeln, Finanzamtssachen und was auch immer. Das ist einfach total schwierig in dem Mindset, in dem Moment, wo dieser Teil da ist. Und bei mir war das, dass ich letzte Woche dann eine Session gemacht habe mit einem Freund von mir, der auch sehr erfahren ist im Raumhalten, in solchen Prozessen. Und es war total schön zu merken, dass für mich ein riesen Gamechanger entstanden ist, in dem Moment, wo ich mal geäußert habe. Und es war wirklich in dem Gespräch wirklich so eine Situation, wir waren eigentlich schon am Ende und ich habe gemerkt, ich muss es nochmal sagen. Und zwar, ich brauche Hilfe. Dieser Satz, ich brauche Hilfe. Und das ist für mich abgefahren gewesen, weil das ist so, man kann das ein bisschen aus den Mythen oder auch aus Persönlichkeitsentwicklung generell, aus den Heldenreisen, so ein bisschen Slay the Dragon. So. Und für mich war dieser Satz, dieses ich brauche Hilfe oder ich bin nicht selbst self-sufficient, ich weiß gerade nicht mehr, wie es auf Englisch, auf Deutsch heißt.
Nur auf mich selbst angewiesen?
Ja genau, nur auf mich selbst angewiesen. Ich bin nicht nur auf mich selbst angewiesen, ja. Sondern ich brauche andere. Und das war abgefahren, weil dadurch ist ein Riesenprozess losgestartet. Und ich mach's mal nur in der Kurzfassung. Dieses ich brauche Hilfe hat am nächsten Tag dazu geführt, dass auf energetische Art und Weise, ja, nicht dazu geführt, aber es ist eine abgefahrene Synchronizität, wenn man so will.
Da hat sich ein Feld geöffnet.
Da hat sich ein Feld auf jeden Fall geöffnet, dass mein Vater plötzlich angerufen hat. Und den hatte ich seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr wieder gehört. Mhm. Und davor auch schon, also über 10, 15 Jahre nicht. Mhm. Und das heißt, wir hatten dann nach vor 2 Jahren mal Kontakt und jetzt wieder 2 Jahre nicht. Und dann rief er mich an und fragte mich eben auch nach Hilfe.
Und was auch für ihn untypisch ist.
Ja, absolut. Absolut untypisch. Wow. Und für mich war das auch nochmal ganz besonders zu merken, wie in dem Moment, wo ich eine Tür öffne, öffnen sich Millionen Türen gefühlt.
Deine Genetik hat darauf reagiert. Mhm. Du hast für alle in deiner Familie.
Genau. Und ich merke einfach, dass ganz viele von den Themen, die ich generell so auch immer wieder habe und die ich seit Anfang des Jahres eben angehe, sind Körperlichkeit. Ne? Bin ich fit? Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Sind meine Tagesstruktur? Habe ich das Gefühl, dass ich auch in meiner Männlichkeit meine Struktur halte? Mhm. Ne? Halte ich mein Wort? Bin ich ehrlich? All diese Themen, diese ganz großen Basics, die wir alle immer wieder vergessen, die aber dazugehören als, mindestens als Familienpapa, aber generell als Mann für mich auch persönlich.
Als Mensch.
Als Mensch natürlich auch, ne? Ja. Ist für mich nur in dem Moment, weil es auch mit meinem Vater zu tun hat, einfach auch als Mann. Mhm. Und das war so abgefahren zu merken, wie der dann angerufen hat, ne? Out of the blue. Und wir dann, ich habe ihn am nächsten Tag besucht. Und es war ein ganzer Prozess von meine Kindheit auch nochmal ein bisschen neu schreiben. Ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Ängste, die der 14-Jährige in mir hatte, loslassen musste. Oder loslassen durfte. Und einfach sehen konnte, hey, ich bin heute mit den, wenn ich im präsenten Moment bin, als Erwachsener, total dazu fähig, viel, viel mehr Tiefe zu halten. Ich habe so viel gelernt. Und dadurch konnte ich nochmal richtig spüren, was für eine Neugeburt das Ganze auch gerade ist.
Ja, und, weil er dir ja auch fehlt, ist das wichtig, dass dazu, du bist ja nicht einfach hingefahren. Du hast ja Dinge erfahren, die du nicht wusstest, die aber auch bestimmte Umstände deiner Kindheit erklären.
Absolut.
Und deswegen auch dieses Umschreiben deiner Geschichte, glaube ich, nochmal eine völlig neue Perspektive bekommen. Das ist ja, ihr habt euch ja nicht nur gesehen, sondern für dich hat jetzt ja eigentlich so alles eine neue Bedeutung bekommen. Und das einfach dadurch, dass du für dich das Feld geöffnet hast von, okay, ich bin bereit für Veränderung und ich bin auch bereit, das zu tun, was dafür wichtig ist. Und das ist sagen, ich brauche Hilfe oder deine Dinge,
absolut,
die du so tust.
Nein,
ja,
aber es ist wirklich genau das, weil auf eine gewisse Art und Weise ist das Öffnen von diesem Ich brauche Hilfe, ermöglicht auf einer Ahnenebene, auf einer tieferen Ebene tatsächlich auch allen anderen neu zu handeln.
Das war
neu
quasi
sich
die Blockade, oder?
Ja, das ist absolut die Blockade.
Auf dem ganzen Thema.
Es ist ja auch die Blockade, nichts zu teilen.
Ja.
Alles
ja,
bei mir zu behalten, alles zu verstecken, Scham zu verstecken,
kann
etc.
Sich nichts verändern.
Und das ist echt abgefahren zu merken, wie ich jetzt gestern auch mit nochmal in einem Telefonat einfach gesagt habe, hey krass, es ist das erste Mal wirklich, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht für meinen Vater schämen.
Hm. Wow.
Und das war ganz schön groß. Hm. Und deswegen einfach ein toller Prozess, aber auch nochmal eine super Bestätigung und Ermutigung auch für mich. So slay the dragons, also geh auf diese, konfrontiere diese Ängste, die da sind, konfrontiere die schwarzen Löcher in deiner Erinnerung, in meiner Erinnerung. Ne, das, was ich in der Kindheit nicht mehr genau weiß, wenn ich, das macht super viel Angst, auch manchmal dahin zu gehen. Mhm. Aber ich kann es für mich in meiner Erfahrung sagen, zu 99% sind diese schwarzen Löcher, sind diese Dragons, sind diese Dinge, die ich nicht angehe, diese Ängste, verantwortlich für alle Probleme oder Themen, die ich heute in meinem Alltag manchmal habe. Dann. Ne, ob ich jetzt, was auch immer es ist, Business, Privat, Beziehung, ist egal. Diese Dragons sind es, die ganze Energie ziehen, um heute wirklich erfolgreich zu sein, egal in welchem Lebensbereich.
Und ist es nicht auch interessant, alles, was du als Desire hast, als Longing, was du dir eigentlich jetzt gerade wünschst, liegt genau darin, hat sich genau dann erfüllt, wenn du nicht hart dafür gearbeitet hast, sondern wenn du dir deine Schatten angeguckt hast und sie ernst genommen hast und was getan hast. Und plötzlich sind Sachen in Erfüllung gegangen, die dein tiefster Wunsch waren und sie steckten schon immer in diesem Thema drin. Und du hast sie befreit, nicht indem du sie hart erarbeitet hast, sondern dir dieses Thema angeschaut hast, es geowned hast und was getan hast.
Ja, und das ist einfach, ne?
Also ich bewundere dich da auch total. Ich finde es bewundernswert, mit wie viel Courage und, ja, wie sagt man, nicht Wirbelsäule, aber so mit Halt.
Ja, Rückgrat,
ja, mit
würde man
Rückgrat
sagen. Ne?
Ja. Nicht Wirbelsäule, sondern Rückgrat. Genau. das habe ich gesucht, das Wort. Mit so viel Rückgrat, wie du das dann auch angehst, finde ich auch bewundernswert.
Total. Und es ist einfach auf eine gewisse Art und Weise so ein viele, viele Menschen tänzeln um diese Dragons herum, tänzeln um diese Sachen herum, diese Ängste und versuchen mit Strategien doch noch einen Weg zu finden, ohne in diese Dunkelheit gehen zu müssen.
Ja, sich nicht angucken zu müssen.
Das Thema zu verändern. Und deswegen ist es einfach nochmal so ein Ruf, ne? Wenn du jetzt auch gerade zuhörst und das auch das Gefühl hast, oh ja, ich habe auch so ein paar Themen, die ich immer wieder herumtänzle, Dragons. Um diese herum, Dragons. In dem Moment würde ich einfach mal sagen, die Abkürzung, die du suchst, die du verzweifelt überall anders suchst, liegt genau dort.
Da durchzugehen ist der kürzeste Weg. Aber ich würde nur sagen, wenn es traumatische Erfahrungen sind,
ja, klar,
macht es Sinn, sich Hilfe zu holen, weil das Trauma war, dass du damit alleine warst und die Auflösung ist, es nicht mehr alleine bewältigen zu müssen. Ja. Deswegen die Lösung ist häufig bei traumatischen Erfahrungen, indem wir feststecken, vor dem, das ist ja, also was ein Dragon ist nicht, dass ich ein bisschen faul bin. Nein. Dragon ist ja etwas, was ich nicht nochmal fühlen will.
Absolut.
Weil es damals zu schwer war und deswegen auch wirklich gerne Hilfe holen. Ja. Support, einfach jemand an der Seite, der weiß, wie man solche Räume hält. Also genau. Dazu zu ermutigen.
Genau. Unpopular Opinion.
Okay, wir haben heute eine steile These. Ich musste sehr lachen, als wir die aufgeschrieben haben, weil ich sie so, ich finde sie wirklich frech. Aber ich finde sie so spicy frech, dass wir gesagt haben, wir behalten
Ach,
sie geil, bei.
Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
okay, die heutige These, über die wir mal unbedingt reden müssen.
Über die viele glauben.
Genau, und das wird so, deswegen, das ist halt, ich glaube, das ist ein tiefer Glaubenssatz. Ich kann da gleich mal drüber sprechen, warum. Ich hau erstmal die These raus. Die meisten Männer sind emotional unterentwickelt und das ist nicht ihre Schuld. Ich finde das Wort so gemein, unterentwickelt klingt wie... Man kann auch nicht woanders hinkommen. Also unterentwickelt heißt ja, es geht auch nicht weiter. Mhm. So, dazu möchte ich kurz sagen, warum wir das genommen haben. Ja. Es ist tatsächlich so, dass viele unserer männlichen Freunde, dass ich ganz oft von denen, wenn wir, weiß nicht, wir haben dann hier einen Spieleabend oder wir sitzen zusammen, die Kinder spielen und dann kommt man in tiefe Gespräche, wirklich persönliche Gespräche, wo das Herz offen ist, wo wir uns mitteilen, dass dann viele von ihnen, gerade von den Männern sagen, ja, aber ich kann nicht so gut meine Gefühle ausdrücken, ich bin nicht so in Kontakt damit, das fällt mir schwer. Oder ein, zwei Freunde, die waren dann auf so Retreats, extra für Männer, bei so Circles, haben halt einfach so ein Experience mitgemacht und die haben auch gesagt, ja, ich bin dahin, weil mir fällt das so schwer, ich kann das nicht. Und ich glaube, es ist einfach allgemein, sagt man, Männer können nicht über Gefühle reden oder die haben keine Gefühle, ist so der kollektive Glaubenssatz, habe ich das Gefühl, was oft einfach so rausgehauen wird.
Und ja, ich sag das gleich total.
Genau, gerne. Und also das ist meine Wahrnehmung. Das wird oft so, auch in Reels, bei Instagram wird das oft benutzt und sowas. Und dann höre ich das von Männern selbst, also die in unserem Alter jetzt so, höre ich das häufig, dass die das über sich sagen. Und ich merke, das ist so ein tiefer, kollektiver Glaubenssatz von uns allen, den man wirklich aktiv verändern müsste, um ein anderes Feld zu nähren. Und ich finde es eigentlich schön, wenn wir ein anderes Feld nähren, weil ich sehe das nicht so, dass Männer nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu fühlen. Und es wäre schade, wenn es so ist. Ich sehe aber natürlich auch die strukturellen Umstände, wo das herkommt. Und ich bin richtig gespannt. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, tatsächlich. Ich bin viel gespannter, was du dazu sagst, Darius. Deswegen, ja, ich glaube, meine Meinung habe ich jetzt schon gesagt. Ich kann es dann nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich sehe, dass jeder Mensch in der Lage ist und auch in der Lage sein sollte und das hoffentlich gelernt hat von den Eltern, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Das ist das Wichtigste, was wir im Leben, der größte Schatz, den wir haben können, weil uns das aus der Ohnmacht in die Freiheit bringt, wenn wir mit unseren Gefühlen in Kontakt sind, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen und Wege haben, uns selbst zu regulieren, wenn wir das gelernt haben. Wenn wir das nicht gelernt haben, können wir das nachholen als Erwachsene. Es ist niemals zu spät, auch Gefühle wie Urvertrauen und so weiter, die sind nicht am Anfang gegeben oder nicht, sondern die können wir alle erlernen und wir können es mit uns selbst wieder anbinden. Deswegen sehe ich da keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich sehe aber einen unterschiedlichen Zugang dazu, eine unterschiedliche Art damit umzugehen, weil wir einfach energetisch ein bisschen unterschiedlich, ja, gepolt sind, in Polaritäten sind. Ich finde das total interessant, ich finde das spannend. Ich finde auch nicht jede Frau ist wie jede Frau, jeder Mann ist nicht wie jeder Mann. Das ist dann auch wieder nochmal so individuell, das kann man auch nochmal angucken. Und trotzdem habe ich das Gefühl, weil da ja auch drin steht, es ist nicht ihre Schuld. Ich finde es schade, dass es immer noch dieses Stereotyp gibt, diesen Glaubenssatz, Männer und Jungs hätten mit Gefühlen nichts zu tun oder sollten damit nichts zu tun haben. Das würde ihnen vielleicht auch die Männlichkeit kosten, dass unbewusst Jungs immer noch so großgezogen werden mit heul nicht, sei ein starker Mann, da, da, da. Und dass es da einfach ein Reframing und neue Erfahrungen braucht. Ich wüsste auch gar nicht, was jetzt das Gegenmodell wäre. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Ja, und bin total gespannt, was du dazu sagst, weil das ja überhaupt nicht meine Erfahrungswelt ist. Deswegen, ja. Und ja, voll. Bitteschön.
Ich glaube, einmal würde mich noch interessieren, weil in der These steht ja auch, und es ist nicht ihre Schuld. Ne? Also die ganze ist ja, die meisten Männer sind emotional unterentwickelt und das ist nicht ihre Schuld.
Ja.
Warum ist das dann, und das ist nicht ihre Schuld?
Naja, ob wir emotional, also wie weit wir in unserer emotionalen Entwicklung sind, man sagt auch auf Englisch emotional mature, also wie erwachsen wir da handeln können, das liegt an unserer Erziehung, an unserer Begleitung, ob unsere Eltern uns wirklich auch gezeigt haben, wie man in Kontakt mit den Gefühlen ist, ob sie es für uns waren und wir das uns abgucken konnten, so lernen Kinder ja am meisten. Oder ob sie uns begleitet haben und uns geholfen haben zu benennen, was wir fühlen, uns gezeigt haben, was wir dann tun können. Genau, ob uns das irgendwie beigebracht wurde oder ob das niemals Thema war oder sogar unterdrückt war. Und ich finde, ein Kind kann nichts dafür, ob es das gelernt hat oder nicht, weil es einfach dieses Machtgefälle gibt zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Das kann ich selber gestalten, auf jeden Fall sehr wenig. Als Erwachsene, wenn wir dann aber 30, 40, 50 sind, hat uns das Leben hoffentlich schon so geküsst, dass wir ein bisschen mitbekommen haben, dass es wichtig ist, unsere Gefühle kennenzulernen und eigene Entscheidungen treffen können. Wir können Dinge nachholen, wir können zu Therapien gehen, wir können Bücher lesen. An dem Punkt ist es schon meine eigene Verantwortung und meine eigene Schuld, wenn ich nicht drauf komme, mich da weiterzuentwickeln. Und da zu bleiben mit der Ausrede habe ich ja nie gelernt. Und ich glaube, deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, wer kann was dafür, an welchem Punkt, inwiefern, für was kann ich was? Das war, glaube ich, die Frage, ne, warum man sowas sagt.
Ja, warum, also warum ist es nicht ihre Schuld? Also.
Genau, ich empfinde das allgemein, dass so viele Männer so großgezogen werden, das ist ein kollektives Thema, da kann das Kind, der kleine Junge, nichts für. Mhm. Aber ich finde dann, wenn man so durch die 20er gegangen ist, bei 30 ankommt, da kann man sich mal langsam mit beschäftigen. In dem Punkt wäre es schon ihre Vermeidung, ihr Versagen, will ich jetzt nicht sagen. Gibt es doch ein anderes Wort dafür.
Okay.
Ja, ja. Ihr Miss, das nicht mitbekommen zu haben. Aber anyway, dafür muss man auch ein Umfeld haben, das dann darauf hinweist, weil es halt auch so ist in unserer Gesellschaft, dass Männer nicht, das wird nicht erwartet und sie werden nicht darauf hingewiesen. Deswegen ist es eine Mischung. Ich glaube, es ist auch schwer, das dann mitzubekommen, dass das wichtig wäre, wie man da hinkommt. Ich kann das ja nur
also
von außen.
Mein Gefühl dazu ist, oder auch meine Erfahrung dazu ist, dass es als Thema super gut zu dem passt, was ich auch vorhin schon erzählt habe, einmal mit meinem Vater. Weil ich einfach weiß, dass mindestens auch in unserer Familienlinie, aber ich glaube in sehr, sehr vielen und auch aus meiner Erfahrung heraus tatsächlich in fast jeder, haben Väter in gewissen Generationen sehr, sehr viel von ihrer Emotionalität weggesperrt und haben angefangen, damit nicht mehr umgehen zu wollen. Da geht es um Schuld, Scham, um Gräuel, um grausame Sachen, auch Krieg, um verschiedenste Dinge, die passiert sind. Und was wir heutzutage erleben, ist einfach nur, viele, viele Jungs wachsen auf, ohne wirklich Männer zu werden. Inklusive mir. Und was ich für mich einfach nur wahrgenommen habe, wie schwer es wirklich ist, sogar wenn mir bewusst ist, mental bewusst ist, dass ich sozusagen keine gute Blaupause habe von meinem Vater, was meine Emotionen angeht, was das Verarbeiten davon angeht, was das Leben in der Welt angeht, was das in Beziehung treten angeht, wie schwierig es aber auch sein kann, ohne dieses Vorbild wirklich zu wachsen, wirklich da reinzuwachsen. Und es hat mich Jahre gekostet, wenn man so will. Ich habe Jahre gebraucht, um dieses Loch, was sozusagen durch Vaterlosigkeit auf eine gewisse Art und Weise entstanden ist. Und ich kann gleich nochmal was dazu erzählen, was Vaterlosigkeit für mich bedeutet. Aber um dieses Loch zu füllen und irgendwie einen eigenen Blueprint dafür zu entwickeln, wie ich als Mann, wie ich als Vater, wie ich meine Emotionen teile, wie ich sie processen möchte, wie ich da weitergehen möchte. Und ich finde es sehr, sehr abgefahren, weil durch diese Begegnung zum Beispiel jetzt am Montag war es für mich so, dass ich plötzlich ganz viel in meiner Kindheitserinnerung fühlen konnte, was ich vorher nicht fühlen konnte, weil ich ihn damals nur diffus gespürt habe. Meinen Vater konnte ich nicht fühlen, weil er seine Emotionen weggesperrt hat. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, den ganz viele kennen, dass sie vielleicht Handlungen verstehen von ihrem Vater oder mitbekommen haben, auch Regeln mitbekommen haben und gleichzeitig aber eben nicht, wie der Vater gefühlt hat. Weil auch vielleicht sogar manche Väter das aus guter Intention machen. Sie versuchen, die Kinder von ihren Emotionen abzuschirmen. Aber das, was wir brauchen, gerade wir Männer, die Männer werden, oder was jeder Junge braucht, um groß zu werden, ist, den Vater fühlen zu können. Und das heißt auch ein Vater, der seine Emotionen aktiv nutzt. Und da kommen wir auch so ein bisschen in den zweiten Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass es auch noch etwas ist, was dadurch auch verloren gegangen ist. Nämlich, ich merke immer wieder, dass es für mich kein Weg ist, jetzt zum Beispiel auch meine Emotionen einfach nur rauszuhauen und einfach alles zu fühlen und auch zum Beispiel mit dir zu teilen oder mit irgendwie anderen Menschen zu teilen. Das ist für mich kein Weg, den ich gerne gehe oder der auch Freude bereitet oder der gut ist, sondern was für mich wichtig ist, irgendwie auch zu fühlen, dass ich meine Emotionen halten kann. Und diese Fähigkeit brauche ich von meinem Vater. Ich habe von meiner Mutter gelernt, wie man Emotionen zeigen kann, aber wie man seine Emotionen hält und vielleicht auch als Fuel, als Treibstoff nutzt, um etwas zu erreichen oder um für seine Familie da zu sein oder um jetzt sich auch gerade zu machen und durch Widerstände durchzugehen. Das habe ich praktisch nur gelernt oder eben nicht gelernt von meinem Vater, und das habe ich durch andere männliche Autoritätspersonen halt gelernt dann später, ne, wo ich mir Mentoren gesucht habe. Und ich will einfach nur sagen, um den ganzen Bogen nochmal zu Ende zu spannen, ich glaube, der Grund für diese Emotionalität oder fehlende Emotionalität bei Männern ist Vaterlosigkeit. Und das kann sogar sein, dass der Vater super präsent war. Meiner war physisch anwesend, aber eben nicht emotional. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Weil ich auch gemerkt habe, wie sehr es mich geprägt hat, als ich dann gelernt habe von Mentoren oder gesehen habe in Vorbildern, wie andere Männer das verarbeiten, wie sie Emotionen, wie sie Wut nutzen, um dann aber auch etwas Konstruktives daraus zu machen, wie sie trauern, wie sie weinen, wie sie all das machen. All diese Bilder gibt es kaum noch oder habe ich nicht damals erfahren von meinem Vater oder von jemand anders. Und das heißt, ein ganz, ganz großer Punkt davon, um emotional auch ausgebildet zu sein, wenn man mal diesen unterentwickelt oder um sich emotional zu entwickeln, ist ein Riesenfaktor dabei. Tatsächlich auch, habe ich meinen Vater weinen sehen? Habe ich ihn schreien sehen? Habe ich ihn lachen sehen? Habe ich ihn in allen Emotionslagen mal gesehen und erlebt? Wenn ja, habe ich eine große Chance als Mann, mich emotional gut zu entwickeln.
Vor allem wahrscheinlich auch, dass es sich für dich als Kind sicher angefühlt hat. Er hat vielleicht geweint, er war vielleicht verzweifelt über einen Schicksalsschlag. Und wie hat er sich dann selbst begleitet,
richtig,
und gefangen?
Richtig.
Wie, also nicht, dass er sich wieder gut machen muss, aber wie ist er dann mit sich und seinem Gefühl umgegangen? Hat er dann gesoffen wie ein Loch? Oder hat er angefangen, jemanden zu schlagen, zu schreien, komisch zu werden? Oder ist er damit umgegangen? Hat er gesagt, ich brauche jetzt meinen Raum? Oder was auch immer die Strategie. Es gibt ja 1000 Wege. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass Kinder ihre Eltern auch bei der Verarbeitung sehen, dass wir uns nicht hinter Türen verstecken und das mit uns selber ausmachen, sondern dass Kinder auch sehen, wie man dann damit umgeht.
Genau. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ne? Bin ich wirklich, zeige ich meine Emotionen auf eine gewisse Art und Weise so, dass mein Kind auch was damit anfangen kann? Als Vater jetzt, ne? In dem Sinne. Und jeder Mann, der das nicht erlebt hat, braucht andere Männer, andere Mentoren. Aber auf jeden Fall es funktioniert nicht einfach nur, dass Frauen Männern vorleben, wie man Emotionen verarbeitet, weil das funktioniert nicht. Meine Mutter und meine Schwester haben das versucht, mir auch vorzuleben, haben mir gezeigt, wie sie mit Emotionen umgehen. Das hat nicht sich übersetzt in mein Wissensspektrum, weil es für mich auch etwas, ich glaube, das ist auch etwas, was zutiefst in vielen Männern zumindest drin ist, das Gefühl auch da, dass diese Opferhaltung nichts ist, wonach ich strebe.
Was für eine Opferhaltung?
Ne? Eine Opferhaltung von wegen, dass meine Emotionen mich komplett übermannen. Das
aber
ist eine
da
Angst.
Kenne ich nicht so viele Frauen, die das, ich weiß viele Frauen,
nein,
die
auch das. Nein, ich wollte gar nicht sagen, dass es Frauen tun. Ich wollte einfach nur sagen, das ist eine Kernangst von vielen Männern, dass sie Opfer werden von ihren Emotionen.
Ja.
Und
dazu würde ich voll gerne ergänzen, es ist ja psychologisch tatsächlich, es gab Studien, Und da wurde belegt, dass es psychologisch so ist, dass der Sohn sich immer am Vater orientiert, weil er einfach instinktiv weiß, das werde ich später. Und die Tochter an der Mutter. Ich kann nicht sagen, wie das mit Kindern ist, die sich im falschen Körper fühlen oder sowas, aber es wurde einfach so, also ne, in einem klassisch binären System erforscht. Und dann wurde rausgefunden, dass die Mutter dem Sohn zum Beispiel noch so sehr beibringen kann, den Haushalt zu führen. Er wird es nicht umsetzen, wenn sein Vater es nicht gemacht hat, weil er instinktiv nach dem erwachsenen Mann strebt und nicht nach der erwachsenen Frau, denn er will ja ein Mann werden. Und es ist so interessant. Das heißt, wir haben ja ganz früh schon mal, nachdem wir unseren Sohn bekommen haben, darüber gesprochen, dass ich meinte, dann musst du aber auch los und an die Geburtstagsgeschenke für Freunde denken. Dann musst du mal Amon sagen, hey, wir machen mal hier hübsche Blumen hin oder wir kümmern uns mal, wenn jemand krank ist. Also dieses Ganze, die Care-Arbeit, das Soziale, das Liebe auch, das, also damit wir ganzheitlich und nicht nur einseitig groß werden mit einem Stereotyp, müssen wir dann gegenseitig, dann muss ich auch sagen, gut, wir kümmern uns jetzt um die Finanzen. So, jetzt baue ich auch mal hier einen Schrank auf oder sowas und rufe nicht immer Papa zur Hilfe oder sowas. Kommt mein Kleiner, wir kriegen das auch hier alleine hin. Und dass wir auch uns bemühen, die unterschiedlichen Aufgaben im Leben, weil ich stelle mir immer gerne vor, was wäre denn, wenn ich alleine wäre? Da müsste ich ja auch alles machen. Und es gibt so ein paar, eine Handvoll Sachen, die ich nicht mache, zum Beispiel Ewigkeiten wild toben. Habe ich einfach null Spaß dran. Ist für mich eine komplette Reizüberflutung. Gebe ich ab an egal wen, aber sogar die Oma tobt ja mit ihm. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns in unserer Ganzheit als Mensch erfahren können und dass wir einfach wissen, wir haben aber auch bestimmte Vorbilder, Rollenvorbilder, wie du sagst. Der Sohn braucht einen Mann, einen erwachsenen Mann, der ihm ein Vorbild sein kann. Das muss nicht der direkte biologische Vater sein. Es kann auch der Nachbar sein.
Absolut.
Der Opa oder sowas.
Aber es muss ein Mann sein, der präsent und fühlbar ist und spürbar ist und der sozusagen wirklich nicht nur physisch anwesend ist, sondern tatsächlich emotional anwesend ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Faktor und den kann man nicht überspringen.
Ja. Und dann wüsste ich aber gerne so als Abschluss für das Thema, weil da kann man bestimmt Ewigkeiten drüber
diskutieren. Ja, mir fallen noch ein paar andere Sachen ein. Machen wir wann anders.
Ja, ich bin auch total gespannt. Also auf alle, die jetzt zuhören, was sagt ihr dazu? Schreibt uns super, super gerne. Ihr könnt direkt unter der Podcast-Folge, kann man einen Kommentar schicken bei Spotify. Da könnt ihr einfach reintippen. Das ist total easy, ne? Eine Kommentarspalte, da können wir auch drauf reagieren. Und wir wüssten gerne, wie ihr das seht. Und auch vor allem alle männlichen Zuhörer.
Yes.
Weil wahrscheinlich von euch hören wir, also da kriegen wir gerade nicht so viel mit. Aber wir würden voll gerne wissen, wie fühlt ihr das, wie nehmt ihr das wahr, wie nehmt ihr euch wahr, macht euch dieser Kommentar, den wir da am Anfang vorgelesen haben, die These wütend oder habt ihr es vielleicht ganz anders erlebt? Ich weiß, es gibt auch Männer, die haben total tolle männliche Vorbildfiguren und fühlen sich da total mature und gut aufgehoben. Genau, und ich wüsste voll gern von dir, Darius, was ist denn die Sache, die du tust, um diesen kollektiven Glaubenssatz oder diese Ist-Situation zu verändern?
Ich glaube, das, was für mich am wichtigsten ist, ist, mich mit anderen Männern offen austauschen zu können und eine andere Realität zu leben. Das heißt, immer wieder die Entscheidung zu treffen, ich teile meine Emotionen mit einem anderen Mann, mit einem Freund, mit einem, ne, wo auch immer, in einem Retreat oder wo auch immer das ist, aber am besten eigentlich auch mit einfach einem guten Freund. Und da nutze ich dann auch vielleicht so einen Klartext, zu sagen, hey, wir haben die ganze Zeit eine Beziehung geführt, wo wir, also mit einem guten Freund, wenn du da sprichst, wir haben die ganze Zeit eine Beziehung geführt, wo wir nicht so tief gegangen sind. Ich möchte das ändern. Ich möchte mal ein paar echte Fragen einfach mal stellen. Und wenn du magst, du interessierst mich. Ne? Hast du Lust darauf? Ne? Und einfach das zu merken, das Commitment, Eindeutigkeit, all diese Qualitäten, die einen Mann auch zum großen Teil ausmachen können, natürlich auch eine Frau, aber auch, es hat etwas sehr, sehr Maskulines, wenn du einfach das benennst, worum es hier gerade geht. Ne, also Real Talk, dann wirst du merken, dass diese Energie immer stärker auch in deinem Feld ist. Und das ist bei mir 100% der Fall. Grenzen setzen gehört genauso dazu. Nicht die Angst zu haben vor, oder der, nicht der Angst, klein beizugeben vor dem Drachen, vor the Dragon, ne, sondern wirklich zu diesem Drachen hinzugehen und zu sagen, nee, ich konfrontiere das jetzt. Und wenn du merkst, so, dir fehlt es an Tiefe, an emotionaler Tiefe mit anderen Männern, das ist der Ort, wo du ganz vieles besprechen kannst, was auch vielleicht nicht unbedingt immer für die Ohren sein muss, wo du nicht immer alles abladen musst bei deiner Partnerin. Und das ist etwas, wo ich auch wieder für mich gelernt habe. Ich habe von meiner Mutter und von meiner Schwester emotionale Verarbeitung gelernt, eher eine weibliche Form davon, wo man einfach alles teilt, mhm, sozusagen. Und ich habe aber auch gemerkt, ich als Familienvater und auch als Partner, es ist nicht gesund, wenn ich alle meine Emotionen und alle meine Sorgen und Nöte, was auch immer, mit meiner Partnerin immer teile. Mhm. Das ist einfach nicht gesund. Manches muss nicht ausgesprochen werden bei uns, sondern ist viel besser aufgehoben mit einem sehr guten Freund, mit einem Bruder, mit wem auch immer.
Oder einem Therapeuten.
Oder einem Therapeuten, whoever it is. Ja. Aber es ist eine eigene Magie, wenn zwei Männer raw und honest emotional miteinander reden, ist, mhm, einfach, das ersetzt nichts. Ja. Und deswegen auch keine gute Freundin tatsächlich. Und da bin ich tatsächlich so, dass ich sage, ich habe in meiner Erfahrung nur gemacht, das ersetzt es nicht.
Ja.
Ja. Danke. Das ist mein Plädoyer.
Ja, wunderschön. Danke dir.
Ach so, ein kleiner Zusatz noch. Liebe Männer, lasst wirklich super gerne einen Kommentar hier drunter da. Und auch an alle Frauen, holt euren Mann mal dazu und fragt ihn doch mal, was er dazu denkt. Auch zu dieser Folge und aber auch zu diesem Thema grundsätzlich, weil mich würde es auch total interessieren, was bei euch gerade los ist und vielleicht auch gerade in Bezug auf dieses emotional unterwickelt. Stimmt das, was ich jetzt hier als These aufgestellt habe mit dem Vater? Wie habt ihr euren Vater wahrgenommen? Was ist eure Erklärung dafür, dass ihr manchmal vielleicht auch Schwierigkeiten habt, Emotionen zu verarbeiten? Oder habt ihr auch keine? Genau. Teilt das super gerne.
Ja. Love it, live with it or leave it. Okay, die drei Varianten für unsere Kategorien sind heute Date Nights. Was ist der beste Modus? Okay, wir sortieren ein. Love it, live with it or leave it. Darius, du fängst an. Ich sag dir, was es ist. Erstens, ein festes Date pro Woche, geplant und durchgezogen. spontane Date Nights, wenn es sich richtig anfühlt. Oder Netflix und Couch, das reicht doch auch. Wie würdest du es einsortieren?
Tatsächlich, ich glaube, Leave It wäre Netflix und Couch. Das reicht doch auch. Absolut Leave It. ja, klingt absolut eingestaubt und fühlt sich überhaupt nicht gut an. Live With It wäre spontane Date Nights, wenn es sich richtig anfühlt. Tatsächlich. Live With It deswegen, weil in dem Moment, wo andere Verantwortlichkeiten dazukommen, Babys oder andere Kinder, wie zum Beispiel ein Business, was ja auch eine Form von Kind fast ist, wird sowas einfach nicht oft passieren. Es wird nicht oft spontane Date Nights geben. Und deswegen ist Love It ein festes Date pro Woche geplant und durchgezogen. Auch wenn das geplant und durchgezogen ziemlich unsexy klingt, finde ich es aber trotzdem richtig cool. Wir schaffen es noch nicht, wir beide, aber es ist etwas, was für uns auf jeden Fall auch eine wir haben auch gemerkt, dass es einfach auch geplant werden darf, um passieren zu können.
Ja, ich finde es spannend. Wir schaffen das tatsächlich, zum Beispiel den Podcast hier.
Yes.
Da schaffen wir es.
Das stimmt.
Da schaufeln wir uns Zeit für frei. Ist ja auch eine ganze Stunde meistens mit allem drum und dran. Und wo wir es auch schaffen für unser Family Meeting, da können wir gerne nochmal in einer extra Folge drüber sprechen, weil es wurde sich nämlich gewünscht, dass wir mal drüber sprechen, wie wir Care-Arbeit und Mental Load aufteilen und wie wir geschafft haben, dass das gut klappt. Da dachte ich, wir machen mal eine extra Folge darüber. Und dazu gehört ja unser wöchentliches Meeting. Das hat auch echt gebraucht, bis wir das gemacht haben. Und jetzt machen wir es und es ist ein absoluter Gamechanger. Ich habe das Gefühl, das ganze Leben ist einfacher geworden deswegen. Und plötzlich klappen alle Sachen, die wir uns vornehmen. Also wir schaffen viel mehr von dem, was wir uns wünschen, weil wir wirklich als Team gut zusammenarbeiten.
Yes.
Aber das sind ja alles so ein bisschen Sachen, die mit Verpflichtung zu tun haben. Und ich würde auch sagen, also Netflix und Couch, das reicht. Ich finde, man kann mal Netflix und Couch machen und sagt so, boah, ich habe so Lust, einen Film zu gucken, wollen wir einen Film gucken. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal möglich war. I don't remember. Aber
ja, schon länger her.
Deswegen, ja, kann man machen, aber wäre für mich auch eher Leave It, weil das ist so passiv. Und wenn ich was mit dir mache, dann will ich auch was mit dir zusammen machen. Ich möchte dann auch dafür sorgen, dass ich noch fit und aufnahmebereit bin, dass es zu einer Uhrzeit passiert, wo wir beide uns noch irgendwie begegnen können. Das hat ja auch immer noch, ne, das ist ja auch immer noch so Bedenken. Und ich sehe es tatsächlich genau wie du. Ich finde spontane Date Nights, aber das ist jetzt auch Theorie, ne? Das ist nicht das, was ich lebe, aber das würde ich eigentlich lieber auf Live With It packen. Und ich würde gerne ein festes Date pro Woche durchziehen, aber dass wir uns wirklich so wichtig, dass wir das so wichtig nehmen, dass wir das wirklich priorisieren und nichts in den Weg kommt. Und wir haben ja so einen Tag. Wir haben einen Tag in der Woche, da ist Oma-Tag. Ja. Da wird der Zwerg immer aus der Kita abgeholt von der Oma bis 17 Uhr. Da könnten wir das machen und wir sind besser geworden. Wir haben es jetzt nicht mehr vollgeknallt mit Arbeit, sondern inzwischen ist es ab mittags, dass wir auch zum Beispiel zusammen in die Stadt fahren und da eine Besprechung machen oder sowas. Aber es ist schon lockerer geworden. Ich glaube, wir schaffen das, weil ich finde es auch am schönsten. Die Sachen, die wir festmachen, die unverhandelbar sind, wo man einfach nicht mehr drüber nachdenkt, weil das ist nicht dran zu rütteln, die klappen dann plötzlich. Yes. Und ich glaube, das kriegen wir auch damit hin. Und ich möchte immer noch gerne Bachata tanzen mit dir regelmäßig. Das wäre mein Traum.
Ich finde auch voll schön, weil mich würde auch total interessieren, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr mal teilen möchtet, auch in dieser Kommentarspalte, wie eure Aufteilung davon ist.
Hey, ja.
Würde mich voll interessieren, ehrlich gesagt.
Auch, ob ihr Tipps habt.
Genau, und auch natürlich, ob ihr Tipps habt.
Vor allem mit einem Kind, das kein Babysitter akzeptiert. That's interesting.
Juicy.
Das würden wir gerne mal wissen.
Real Talk. Ihr fragt, wir antworten. Uns hat eine sehr spannende Frage zum Thema Neurodiversität erreicht. Und zwar gab es hier die Frage, zwei Enden der Neurodiversität. Ich diagnostiziertes ADHS, er vermutlich irgendwo im Autismus-Spektrum. Das ist wie zwei verschiedene Sprachen sprechen. Dann noch zwei sehr leicht verletzte innere Kinder. Allein bin ich eh besser dran, mich versteht eh keiner, ist hier in Anführungszeichen. Und ich wünsche mir Tipps für Streitsituationen. Kim, hast du Lust, ein bisschen einfach anzufangen? Weil es ist ja, ich glaube, wir können da voll viel zu erzählen. Also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Ja, genau. Wir sind hier im Haus ja auch neurospicy. Wir haben auch einen sehr neurospicy Freundeskreis tatsächlich. Neurospicy bedeutet, ich glaube, das ist einfach so ein Name, den sich Menschen geben, die irgendwo in diesem ganzen Spektrum sind, was Neurodiversität angeht. Ich finde, das ist einfach ein netterer Name, weil Neurodiversität, also es klingt immer gleich schon so wie so eine ärztliche Diagnose. Und es ist ja eigentlich eher wie ein Charakterzug, also dass die Gehirne einfach ein bisschen anders verknüpft und verschaltet sind, auf andere Reize unterschiedlich reagieren, als wenn jemand norm-spicy ist. Und genau, deswegen ist auch für euch zwei, würde ich sagen, das Interessante, dass ja auch keiner ist irgendwie falsch. Das sind einfach sehr unterschiedliche Charakterzüge, die dann einfach an manchen Stellen wahrscheinlich aufeinander clashen, besonders mit den verletzten inneren Kindern. Und wir würden euch gerne so ein paar Wege und Methoden mitgeben, wie ihr die Kommunikation verändern könnt und damit auch tatsächlich das Konfliktpotenzial aus oder das Streitpotenzial, das Verletzungspotenzial aus den Situationen rausnehmen. Und vielleicht ist das gerade, also nach meiner Erfahrung, für neurospicy people besonders angenehm, so einen kleinen Leitfaden zu haben, so ein paar Schritte, weil ich die Erfahrung mache, mir hilft es immer enorm, das kann ich mir besser merken, als wenn jetzt nur eine Situation angeschafft oder man allgemein drüber redet, sondern mir helfen diese Schritte immer sehr. Deswegen stelle ich euch direkt mal eins meiner Lieblingstools vor und das ist die gewaltfreie Kommunikation. Davon haben vielleicht viele schon gehört. Die GFK, die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Das ist nämlich ein sehr kraftvolles Tool, um Konflikte zu lösen. Also es ist wirklich jedes Mal, wenn ich es irgendwie halbwegs geschafft habe, das anzuwenden, hat es direkt den Konflikt entschärft und man konnte wirklich eine Lösung finden und wieder auf einer ganz anderen Ebene ohne Verletzung, also frei von Verletzungen oder mit viel weniger Verletzung sprechen. Und das kennen wir bestimmt alle, wenn die Verletzung getroffen wird, die Wunde getroffen wird, die noch nicht verheilt ist, dann sehen wir wie rot, dann geht so ein Tuch im Kopf runter, dann können wir nicht mehr rational denken, können den anderen nicht mehr fühlen, sind wirklich total im Selbstschutzmodus und fahren so richtig die Mauer und die Panzer hoch. Und dabei hilft einfach die gewaltfreie Kommunikation enorm und schafft auch wieder echte Verbundenheit herzustellen. Und das ist ja das, was wir eigentlich dann so sehr vermissen, wenn wir verletzt sind. Und es gibt vier Schritte in der GFK, die könnt ihr mal ausprobieren. Also ich sag's schon mal jetzt, das braucht Übung, das müsst ihr nicht sofort perfekt machen. Das würde ich einfach mal anfangen anzuwenden, über den ganzen Tag verteilt. Das ist nicht nur in krassen Situationen, sondern das kann man direkt auch schon, wenn man sich noch nicht verletzt fühlt, wunderbar anwenden. um es zu üben. Und da gibt es 4 Schritte, die es zu beachten gibt. Also es gibt eine Reihenfolge. Als allererstes guckst du oder beobachtest du, ohne zu bewerten, was ist passiert. Also anstatt zu sagen, du hörst mir nie zu, jetzt hast du schon wieder das gemacht, sagt man zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass du während unseres Gesprächs auf dein Handy geschaut hast. Ja? Nie hörst du mir zu, immer guckst du weg oder sowas, du willst gar nicht wissen, was ich, das sind alles Interpretationen und Schuldzuweisungen, sondern erstmal nur Beobachtung ohne Bewertung. Was hast du gesehen, was dich gerade so getriggert hat, worüber du sprechen möchtest? Und das wäre, ich habe gemerkt, dass du während unseres Gesprächs auf dein Handy geschaut hast. Der zweite Schritt ist dann das Gefühl. Du sollst dein Gefühl mitteilen, ehrlich, ohne Vorwürfe. Also du sollst bei dir bleiben. Das ist sowieso die ganze Zeit in der GfK, dass wir in der Regel eigentlich bei uns bleiben und nicht darüber sprechen, wie der andere das macht. Also nicht sowas wie, du machst mich wahnsinnig, du bist so respektlos oder sowas, sondern du bleibst bei deinem Gefühl und sagst, ich fühle mich frustriert und nicht gesehen. Und allein schon, wenn man sich das mal vorstellt, anstatt zu sagen, ja, dein Gegenüber, du redest, guckt aufs Handy, anstatt zu sagen, du hörst mir nie zu, du machst mich wahnsinnig, sagst du, ich habe gemerkt, dass du während unseres Gesprächs auf dein Handy geschaut hast, ich fühle mich frustriert und nicht gesehen. Ich persönlich finde, das ist schon eine unglaubliche Erleichterung. Das fühlt sich schon unglaublich erleichtert an, weil du dafür gesorgt hast, dass du wirklich auch sichtbar bist mit deinem Bedürfnis, weil du hörst mir nie zu, du machst mich wahnsinnig, dann bist du immer noch unsichtbar, was du eigentlich willst, was dein Bedürfnis ist. Das heißt, du sorgst wirklich auch dafür, dass du gesehen bist. Und das ist vielleicht etwas, was du als Kind nicht konntest. Das ist etwas, was deine Eltern dir nicht geben konnten oder nicht an deiner Stadt für dich dafür sorgen konnten in Konflikten, dass du gesehen bist. Und das heilst du dann schon selber damit. Und deswegen ist es so empowernd. Also Schritt 1, beobachten ohne bewerten. Und Schritt 2, Gefühle ehrlich und ohne Vorwürfe kommunizieren. Dann kommt Schritt 3. Dann erst sagst du, was dein Bedürfnis ist, das dahinter steht. Du sagst dann nicht, du bist rücksichtslos, machst weitere Vorwürfe, sondern sagst, mir ist es wichtig, dass ich gehört werde. Spätestens an dem Punkt, finde ich, kann man es richtig spüren, wow, endlich steht mal jemand für mich ein, endlich sagt mal jemand, was richtig wäre für mich, endlich erlaubt mir jemand meine Bedürfnisse. Ich finde, das ist ein unglaubliches Healing für das innere Kind. Es gibt endlich einen Erwachsenen, und zwar dich selber, der sagt, dass meine Bedürfnisse wichtig sind und sie jemand anderem mitteilt. Das hat vielleicht in der Kindheit auch immer gefehlt. Und dann kommt Schritt 4. Da kommt die Bitte. Was möchtest du von deinem Gegenüber? Auch das klar zu kommunizieren, das ist so ein wichtiger Schritt, weil das viele von uns nicht gelernt haben und gelernt haben, über Manipulation ihren Willen zu bekommen, weil sie was sagen und der andere reagiert dann so und so. Aber direkt das Bedürfnis und die Bitte, was man möchte, sich vom Gegenüber wünscht, das wurde uns abtrainiert oft als Kinder, weil es den Eltern nicht dienlich war, wenn wir gesagt haben, was wir wollen, sondern wir sollten einfach den Mund halten und gut funktionieren, so ungefähr im schlimmsten Fall. Und da kommt dann die Bitte, die muss klar und umsetzbar sein. Also wenn du sonst sowas reindroppst wie sei endlich mal achtsam, ja, das wäre dann auch schon wieder, das ist unklar, das kann keiner verstehen, was heißt das? Sondern in dem Fall mit unserem Beispiel würdest du sagen, kannst du dein Handy weglegen, wenn wir sprechen? Das ist eine konkrete Bitte. Also wir haben die Beobachtung, wir haben das Gefühl, wir haben das Bedürfnis und die Bitte. Ich habe gemerkt, dass du während unseres Gesprächs auf dein Handy geschaut hast. Ich fühle mich frustriert und nicht gesehen. Mir ist es wichtig, dass ich gehört werde. Kannst du dein Handy weglegen, wenn wir sprechen? Konflikt eigentlich fast schon geklärt. Und da kann dein Gegenüber dann ganz anders drauf reagieren, weil auch dein Gegenüber die Sachen nicht persönlich nehmen muss, weil das muss man eigentlich fast nicht persönlich nehmen. Das ist,
geht trotzdem super leicht, aber...
Kann man, ja, ja. Du sagst, ich sehe dich nicht, bla bla bla, aber gut, aber das ist
halt
schon
wie jede
Fall,
Sprache, ne?
Ja, es ist aber schon sehr, sehr viel besser, weil dann kann man darüber aber das sprechen, um was es eigentlich geht, anstatt sich Verletzungen hin und her zu werfen. Und GfK bedeutet aber nicht nett zu sein. Du musst nicht nett sein, du sollst klar sein, klar und ehrlich. Du musst nicht darauf achten, den anderen nicht zu verletzen, sondern du kannst sagen, ich fühle mich verurteilt von dir und nicht gesehen. Also ne, deine Gefühle sind da schon real und wichtig. Und ganz wichtig, es geht hier halt um Verantwortung. Also es geht darum, dass du die Verantwortung für deine Teile der der Kommunikation alle übernimmst. Und das ist, dass du deine Gefühle kommunizierst, dass du dein Bedürfnis erkennst und kommunizieren kannst und dass du die Bitte klar und ehrlich rüberbringst. Und du musst nicht perfekt sein. Ich würde sagen, einfach mal üben und anfangen. Das ist auf jeden Fall ein Gamechanger und das muss man tatsächlich üben. Ich würde es in unriskanten Situationen üben, wirklich im Alltag, ganz normal. Ja. Wenn noch keiner wütend ist und kein Konflikt besteht, kann man das auch schon wunderbar anwenden, um es dann in Konfliktsituationen zu beherrschen. Vielleicht auch zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal mit der GfK, ich sag dir jetzt mal, was das Problem für mich ist. Und das dann so gerne auch runterzurattern. Das muss man nicht wie ein perfektes Gespräch können, aber ihr könnt euch ja darauf einigen, das mal beide auszuprobieren und euch dann vielleicht auch gegenseitig helfen.
Super klein. Also ich habe das zum Beispiel auch in einem anderen Kontext auch so ein bisschen kennengelernt, was du gerade beschrieben hast. Und am Anfang, und das war in einem Retreat-Kontext auch, und ich habe das dann angewandt, auch mit Freunden. Und ich habe gemerkt, dass es ein bisschen leichter ist, das vielleicht erstmal mit Freunden zu üben, als das direkt mit der nächsten Beziehung, also meistens eben mit dem Partner oder der Partnerin. Und dass es eben auch richtig hilfreich sein kann, um erstmal ein bisschen weniger emotional tief und getriggert das sofort anwenden zu müssen, sondern eben tatsächlich erstmal zu sagen, okay, ich habe einen Freund mit dem oder eine Freundin, mit der bin ich eigentlich sonst nicht so richtig getriggert, aber wir üben das einfach mal. Hey, hast du Bock, das ein bisschen zu üben? Und in einem Gespräch einfach nochmal, ne, ich beschreibe einfach nochmal, was, ne, zu der Freundin könnte ich dann sagen oder zu dem Freund, lass mich dir einfach nochmal kurz erzählen, was in mir meine Innenwelt ist. Einfach nur das, was sozusagen, was eine Kamera aufnehmen würde, so kenne ich das zum Beispiel, eine Kamera, wenn die das aufnehmen würde, was würde die sehen? Und dann, wenn jemand nach innen gucken kann in mich, was sind meine Gefühle, was fühle ich? Und dann, was ist meine Bitte? Also total ähnlich, ne? Und aber ich fand es einfach total schön, das einfach erstmal mit Menschen zu trainieren, die sozusagen mich nicht so krass triggern wie jetzt eine Partnerschaft.
Ja, kann ich mir auch voll gut vorstellen, dass das helfen kann. Ich finde es ja sowieso in allen Arten von Beziehungen sinnvoll, diese Art von Kommunikation einzuführen, weil es einfach immer mehr Verbindung schafft. Wie ist es denn bei dir? Was würdest du zu der Situation noch mitgeben?
Das Schöne ist, ich habe in den Gene Keys etwas ganz Wundervolles dazu gelesen. Und dort gibt es sozusagen auch die Venus-Sequenz, die ja die für alle, die es nicht kennen, das ist einfach, die Gene Keys sind wie eine Landkarte sozusagen für das, in dem Moment für die eigenen Wunden sozusagen, wo die herkommen und wie wir das transformieren können, auch in Gaben, die uns gegeben wurden. Und so emotionale Intelligenz, woher, was ist der Schlüssel für emotionale Intelligenz für mich, was ist der Schlüssel für mentale Intelligenz, was ist der Schlüssel für mein physisches Dasein. Super, super spannend. Und da gab es ein Hinweis und das ist eine ganz, ganz tolle Technik und das die nennt sich die Kunst des sich anschließend, also the art of joining auf Englisch. Und das ist tatsächlich einfach etwas, was wir tatsächlich vorgestern oder gestern hatten wir diese Situation, wo es total, ich habe das unbewusst angewandt und das war total spannend, weil du hast es auch intuitiv dann angewandt. Und das heißt nämlich einfach nur, ich höre auf, nur weil ich, also ich, wenn ich getriggert bin, zum Beispiel sagt mir jetzt jemand, ey, du hast das und das zu mir gesagt und das hat mich verletzt, das fand ich richtig doof. Oder ein ganz konkretes Beispiel wäre, Mann, du machst nie den Abwasch. Oder Mann, du sagst das immer so und so zu mir.
Ich glaube, bei uns war es, du hast mich mit dem ja. und dem Blick angeguckt, als du was gesagt hast. Und damit kam das total arrogant und herablassend rüber. Also ich habe dich ja direkt angegriffen und gesagt, so guckst du mich nicht an, wenn du das sagst, weil dann fühlt sich das voll herablassend an.
Genau,
und dann,
genau. Ja, voll.
Das war, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Genau, und der Kern davon ist einfach, sich ganz bewusst zu machen, dass ich in einem Streitmoment oder in einem emotionalen Moment nicht nur an meine Gefühle denke, sondern automatisch sofort switche dahin, okay, was fühlt der andere gerade? Das heißt, wenn ich gerade angegriffen werde, dass ich einfach lerne für mich, zuerst zu überlegen, was fühlt der andere gerade? Warum sagt er das? Und was dabei helfen kann, ist, dass praktisch jeder Angriff hat ein Fünkchen Wahrheit. So, jeder, also zum Beispiel, du machst nie die Wäsche oder du machst nie das und das oder Mann, musst du denn immer mich so angucken, wie jetzt unser Beispiel. Das hat immer eine Wahrheit drin. So, da steckt irgendwas drin. Und in dem Moment, wo ich das annehme oder einfach mal als universelles Gesetz einfach erstmal anerkenne, hilft es mir ganz oft dann einfach zu sehen, okay, ich liege wahrscheinlich nicht 100% richtig mit meinem emotionalen Gefühl von wegen, wie kannst du mich das hier, wie kannst du mich arrogant nennen, wie kannst du das jetzt machen? Also das heißt, dieses Zurückschießen hat schon ein bisschen Kraft verloren in dem Moment. Und die Idee ist, dass ich in dem Moment einfach nur fühle, warum sagt die andere Person das? Das heißt, du hast dann gesagt, hey, als du mich so angeguckt hast, habe ich mich so und so gefühlt, das war ganz schön arrogant von dir. Und von meiner Seite ist dann einfach nur zu spüren, ja, ist denn das, was sie da fühlt, hat das eine Wahrheit? Und dann habe ich gedacht, ja, absolut, da ist eine Wahrheit, kann ich total gut fühlen, ich kann dich fühlen. Und es geht darum, sich gegenseitig zu validieren, also zu bestätigen. Und einfach zu sagen, ja, ich sehe deine emotionale Realität, ich sehe das total und ich kann das fühlen. Und das nimmt dem Ganzen ganz, ganz viel Dramatik ab. Das nimmt dem emotionalen Karussell von, ja, aber du hast doch und ja, aber du hast doch und ja, aber du hast doch, nimmt dem komplett den Boden weg. Und das fand ich total spannend, weil in dem Moment habe ich einfach nur gespürt, oh ja, was du sagst, stimmt. Dann habe ich gesagt, hey, du hast recht.
Ja, und das war so krass, weil in dem Moment ist alles, meine ganze Wut war weg. Also, oh, danke. Ja. Und dann habe ich sofort den Impuls gehabt zu sagen, ja, und tut mir leid, dass ich gerade so laut geworden bin. Das war einfach auch ein bisschen zu laut. Ich war da wohl voll berührt von oder das hat mich wohl voll getroffen. Also ich habe mich sofort entschuldigt und dich gesehen und gedacht, so, habe an dich gedacht und gedacht, oh, es war bestimmt auch nicht angenehm für dich, dass ich dann so laut geworden bin dabei.
Ganz genau. Und das war sozusagen intuitiv direkt der Prozess. Weil es geht einfach nur darum, bevor ich reagiere, zum Beispiel genervt oder angegriffen oder ich mich irgendwie blöd angemacht fühle, bevor ich das irgendwie dann zurückwerfe, einfach nur einmal zu fühlen und zu spüren und zu denken, okay, was fühlt der andere gerade und warum sagt er das aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht? Und dann einfach nur dafür Verständnis aufzubringen. Das ist die Hauptaufgabe. Das heißt nicht, dass es super leicht ist in den meisten Momenten, aber wenn ich und du und wir oder jedes Paar oder jede Beziehung, wenn wir committed sind, dass wir unsere Beziehung entdramatisieren wollen und echt gute Streitgespräche führen wollen und wenn wir das auch in unserer Partnerschaft haben wollen, dass wir uns auch reiben können, ohne sofort irgendwie komplett lost zu gehen in Dramaspiralen, in dem Moment ist das die Aufgabe, dass ich erstmal validiere, hey, ich kann fühlen und sehen, was du machst und was du fühlst. Und ja, das finde ich eine ganz, ganz tolle Technik. Also dieses Validieren, an den anderen denken, an den anderen fühlen, das erstmal anerkennen. Und dann im zweiten Moment kann ich ja sagen, hey, wie du das jetzt gerade gesagt hast, hat mich aber auch ein bisschen getroffen, ehrlich gesagt.
Und ich fand, ehrlich, das hat richtig den Dampf rausgenommen in der Sekunde. Es war sofort, oh, wow, du sagst einfach, dass das stimmt. Dankeschön, das war alles, was ich wollte, dass du mir zuhörst. Und ich dachte, ich müsste so laut werden dafür und so bestimmt, damit du nicht gleich über mich rüberredest. Und ja, ich finde das eine ganz tolle Methode. Und ich habe das Gefühl, es könnte helfen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass ich mir in dem Moment, weil der Teil, der in mir zurückschießen will, der sich angegriffen fühlt, der ist ja wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Jahre alt, ist ein inneres Kind. Aber der kann nicht so gucken, der kann nicht sagen, was denkt denn jetzt der andere, weil der ist ja in seiner Wut gefangen, in seiner Wut gefangen, Kinder sind einfach noch nicht so, dass sie sich so regulieren können in ist ihrer ja Wut krasser, und Betroffenheit. Ja, und deswegen Cocktail, ist es wichtig, so. Dass ich vielleicht in dem Moment, wo ich merke, jemand beleidigt oder trifft mich, dass ich kurz einen Schritt zurück mache in mir drin, und oh, das ist mein inneres Kind, das will jetzt gerade richtig loslegen und zurückschießen, wo ist meine innere Erwachsene, wo ist meine Mitte, mein Herzpunkt? Okay, daraus könnte ich jetzt gucken, was fühlt denn der andere? Also, dass ich meinem inneren Kind sage, okay, ja, ich höre, du willst schießen. Warte eine Sekunde, ich habe eine gute Lösung für uns beide. Ich höre dich. Du bist nicht vergessen, du musst nicht verschwinden. Trotzdem höre ich einmal kurz mit meinem Erwachsenenohr zu. Wir wollen einmal wissen, warum sagt der andere das denn vielleicht? Und das hilft, dass ich auch meinem inneren Kind besser helfen kann, das zu bekommen, was es damals nie bekommen hat, weil damals auch ein Erwachsener gefehlt hat, der die ganze Situation anders begleiten kann. Und das kann ich dann für mich selber sein. Und ich glaube, diese Methode, die du beschreibst, ist eine sehr erwachsene Methode. Er hat viel mit Mitgefühl so über das Persönliche hinaus zu tun. Vielleicht hilft es einfach, wenn man das nicht so gut hinkriegt, nochmal zu spüren, ich habe zwei Teile in mir. Ich bin erwachsen, aber ich habe auch das innere Kind. Und das spricht jetzt aber kurz nicht, sondern der Erwachsene regelt das für beide.
100%. Also absolut genau das. Wie man das jetzt bezeichnet, ist vollkommen egal sozusagen, weil der Kern ist einfach nur, dass sich diese Teile gesehen fühlen. Das ist das Wichtigste und das fühle ich auch. Und da nehme ich auch total wahr, dass ein Schlüssel dafür zum Beispiel ist, um auch tatsächlich in einem erhitzten Moment, wo ein Gespräch ist, tatsächlich auch an den anderen denken zu können und ihn auch mitfühlen zu können, ist, dass wir haben als Kinder oft gelernt, dass meine Gefühle entweder 100% gefühlt werden dürfen oder absolut negiert werden, also weggesperrt werden. Also entweder oder, schwarz oder weiß. Und der Schlüssel hier in dieser Situation ist, dein Gefühl, dich angegriffen zu fühlen von der anderen Person, ist nicht schlecht, wird auch nicht weggedrückt, sondern es darf gleich kommen. Aber bevor du es jetzt ausdrückst, dein verletzt dich fühlen, deine Wut, was auch immer, dein Gegenpushen, Gegendrücken, bevor du das ausdrückst, das kommt nämlich gleich, sagst du diesem Teil, der zurückdrücken möchte, okay, du kommst gleich, jetzt erstmal weiß ich, es ist für uns alle besser, wenn ich einmal mitfühlend bin. Mhm. Das heißt, erst an den anderen denken, dann an dich und das kommt auf jeden Fall. Das an dich denken kommt auf jeden Fall und das ist das Versprechen, was wir als Kinder nie erlebt haben oder nicht gelernt haben, was jetzt aber als Erwachsene unglaublich zentral ist, um eine gute Streitkultur zu haben.
Mhm. Ja. Super schön. Ich finde die Methode auch ganz toll. Du hast mir das erzählt, nachdem wir dieses Gespräch hatten. Ich dachte so, wow, es hat ganz intuitiv funktioniert. Es hat wirklich sofort bewirkt, dass ich losgelassen habe und wieder nett sein konnte.
Und ein kleiner Minischlüssel noch ist einfach nur dazu, sozusagen, dass ich es auch wirklich so meinen muss. Mhm. Ich sag bewusst muss, weil es funktioniert nicht.
Das hätte
wenn
ich gemerkt.
Es funktioniert nicht, wenn ich einfach nur sage, ja, du hast recht.
Ja, knirsch. Da wäre ich richtig wütend auf dich gewesen, dass du mich verarschen willst.
Genau. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich innerlich nur wahrzunehmen, ich spüre gerade Wut, ich spüre mich gerade unfair behandelt und dann bewusst diesem Teil zu sagen, der sich so fühlt, okay, warte kurz, ich muss einmal wirklich Mitgefühl aufbringen, dann fühle ich kurz den anderen, ah ja, okay. Und dafür ist eine Pause, ne? Ist eine Pause auch super manchmal.
Ja.
Ja. Richtig schön. Das als kleiner Input. Ich glaube, es kann richtig, richtig toll sein.
Danke euch auch fürs uns schreiben. Wir haben auch noch weitere Nachrichten bekommen, aber tatsächlich, wir laden euch ein, uns auch weitere Situationen zu schildern, Perspektiven, die ihr euch wünscht, Fragen, die ihr habt. Was wir auch demnächst machen werden, ist eine Folge zum Thema Care-Arbeit und Mental Load.
Auf jeden
wie
Fall.
Wie wir das gelöst haben, weil es bei uns tatsächlich auch das klassische Problem quasi war, so ein bisschen. Und ja, wir das wirklich gut gelöst bekommen haben, finde ich.
Ja, voll.
Habe ich was gesagt, was du nicht wolltest? Dein Blick war gerade so.
Nee, es ist sozusagen, aber darüber werden wir in der Folge dann auch sprechen, dass es oftmals auch ein bisschen so ein Missverständnis ist von auch Qualitäten des Partners und der Partnerin und auch so ein bisschen so ein, viele verstehen sich selber nicht. Und ich habe mich selber nicht verstanden in den Qualitäten, die ich mit einbringen kann und die ich mitmachen möchte und was Verantwortung übernehmen angeht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich nur gerade so geguckt, weil es oftmals auch ein bisschen so eine Story ist von wegen, kann ich auch da nochmal drauf eingehen, aber so, dass viele dann sagen, ihr Männer müsst euch nur auf uns zubewegen, uns Frauen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht sehe, sondern es geht wirklich es ist sozusagen etwas, wo ich für mich selber Verantwortung übernehmen möchte und das dann mein Leben gestalten. Also es hat viel damit zu tun.
Ja, deswegen freue ich mich auch, eine extra Wording. Folge zu machen. Ja. Wir werden das auch nicht besprechen innerhalb so einer klassischen Folge, sondern wir machen euch eine extra Folge, weil ich das, glaube ich, wertvoll finde, dass wir das auch mal komplett auseinandernehmen, das Thema Mental Load und woran liegt das und was ist das überhaupt. Also das ist so eine richtig lehrreiche Episode wird, womit jedes Paar auch arbeiten kann für sich und eine Menge draus rausnehmen. Deswegen schickt uns unbedingt eure Fragen und Situationen auch gerne, an denen wir dann Beispiele machen können, wo ihr beobachtet, dass das Thema Mental Load, Care-Arbeit, einfach, dass es ein Ungleichgewicht in der Aufgabenverteilung gibt und sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Das kann ja der Mann genauso sein wie die Frau, dass er sagt, ich muss hier die ganze Zeit das Geld ranschaffen, das ist mir auch zu viel, ich will eigentlich auch bei den Kindern zu Hause sein. Also bitte einmal all eure Situationen, ihr müsst gar nicht unbedingt eine Frage haben, schickt uns einfach vielleicht eure Situation, in denen ihr das als Wahrheit fühlt und in denen ihr euch eine Lösung wünscht, damit wir anhand eurer Situation vielleicht auch viel bessere Beispiele machen kann. Das wäre so gut. Das könnt ihr in den Kommentaren hier direkt unter der Podcast-Folge machen oder uns einfach privat per DM bei Instagram schreiben.
Genau, und auch da wirklich auch an alle Männer auch super gerne einmal teilen, weil ich auch mehrere Geschichten kenne, wo es nicht auf die Art und Weise ist, wie wir es sonst von den Geschichten kennen, nämlich dass die Frau den Mental Load mehr übernimmt, sondern ich kenne auch mehrere Beispiele, wo es andersrum ist. Und auch da fühlt euch super herzlich eingeladen, auch das einmal zu teilen.
Ja, und auch super gerne vielleicht eure Perspektive, warum ihr glaubt, dass das nicht funktioniert und was ihr glaubt, was jetzt passieren müsste, damit wir da auch ein bisschen drauf eingehen können und gucken können, ob ihr vielleicht auch schon geile Ansätze habt. Also wirklich alles zum Thema Mental Load, Care-Arbeit, Ungleichgewicht in Beziehungen. Bitte alles schicken. Wir sind total freudig daraus, eine ganz wertvolle Folge zu basteln.
Yes.
Eine Frage, die verbindet. Okay. Darius, was ist eine kleine alltägliche Geste von mir, die dich glücklich macht?
Eine richtig schöne Geste ist für mich immer tatsächlich, wenn ich spüre, dass zum Beispiel in einem Kaffee, den du mir bringst, oder in einem oder in einer Berührung, über die Schultern streichen oder so, wenn ich merke, dass da ein richtig, meistens spüre ich das Lächeln von dir schon bevor ich dich gesehen habe. So, aber ich spüre das Lächeln und ich spüre in der Berührung und ich spüre auch in der Art und Weise, wie der Kaffee dann da steht oder wie sozusagen du etwas schenkst, spüre ich in dem Moment, dass du gerade einfach super viel Freude daran hast, mir was zu schenken. Und jedes Mal, wenn das passiert, habe ich das Gefühl, dass da sowas richtig Spielerisches drin ist. Was ganz, ganz Spielerisches von dir. Und das zaubert mir sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Und das ist nicht so sehr, weil du mir jetzt da in dem Moment was gegeben hast, sondern weil ich die Freude spüre, die durch dich und einfach die Handlung ist sozusagen einfach nur das Vehikel dafür. Aber ich spüre eigentlich deine Freude daran und deine Liebe, die du in dieser Aktion getan hast, mir gegenüber. Und das Glück, was du in dem, das ist wie pures Glück, was in der Situation drin ist. Und das ist eben nicht einfach nur ein alltägliches über die Schulter streichen oder das ist nicht einfach nur ein alltäglicher Kuss oder sowas, sondern es ist einfach, du hast gerade wirklich den spielerischen, freudigen Impuls gehabt, mir was zu schenken. Und das hat sich dann ausgedrückt in einem, hey, ich mache dir einen Kaffee oder ich bringe dir was zu essen vorbei kurz oder ich, da ist eine Umarmung oder du kommst mit einem Lachen auf mich zu. Also diese kleinen Sachen sind das, wo ich einfach merke, dass du glücklich bist. Und dass du dieses Glück übersprudeln lässt und das gerne mit mir teilen möchtest, auf spielerische Art und Weise. Das sind solche Momente, wo ich einfach nur mich absolut beschenkt und beglückt fühle.
Das freut mich sehr. Ja, das hast du schön beschrieben.
Möchtest du deine Karte ziehen gerade?
Ja, bitte.
Dann habe ich einmal die Frage für dich. Wann hast du dich in unserer Beziehung am meisten geliebt gefühlt?
Tatsächlich, für mich ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl von Geborgenheit, angekommen und geliebt und gesehen und erwünscht sein. Das ist für mich geliebt sein. Wenn ich zum Beispiel ein Live gebe, ja, und da gebe ich all meine Liebe rein und dann bin ich total präsent, habe das vorbereitet und bin voll da und dann komme ich und es ist wahrscheinlich abends sogar und dann komme ich raus und dann ist mein Nervensystem einfach auch so ein bisschen drüber, auch von dem blauen Licht am Laptop und ich habe da alles reingegeben und es könnte auch am Vormittag sein, aber auf jeden Fall habe ich so sehr den Raum für andere gehalten und dann komme ich hierher und du sitzt schon hier und wartest auf mich und ich sehe das da dran, ich sehe das an deinem Blick, du bist voll da und hast mich erwartet, du fragst dich, wie es für mich war, du interessierst dich dafür, was ich jetzt gerade erfahren und erlebt habe, du hast vielleicht die Kerzen angezündet, es ist aufgeräumt, du hast es gemütlich gemacht oder wenn es tagsüber ist, dann stehen du und der Zwerg schon hier angezogen und sagst so, wir haben alles gepackt, wir können jetzt nach draußen gehen in den Garten. Also das Gefühl, schon erwartet worden zu sein und jemand hat jetzt Lust, etwas mit mir zu machen, hat Lust, mich zu erfahren, mehr von mir zu sehen und nicht, weil ich der Person nutze, sondern weil sie genau wie ich gerade gedient habe, mir dient einfach aus Liebe, einfach aus, ja, und sich überlegt hat, was würde Kim jetzt Freude machen und dadurch ich auch sehe, wie gut du mich kennst, in Wahrheit. Und das sind Momente, in denen ich mich sehr geliebt und gesehen fühle.
Megaschön. Megaschön, das von dir zu hören.
Ja, also nehmt euch gern vielleicht auch diese zwei Fragen mit und stellt sie euch mal gegenseitig. Das glaube ich. Ach, ich liebe immer diese Fragen am Ende.
Absolut.
Ich finde die richtig herzerwärmend.
Das die Kunst zu lieben Experiment. Unser dieswöchiges die Kunst zu lieben Experiment nenne ich 3 Minuten, 3 Worte. Und es ist so, dass ihr als Experiment ist, einfach euch eingeladen fühlen dürft, dass ihr euch jeden Abend nächste Woche einmal zusammensetzt und insgesamt 6 Minuten, jeder von euch 3 Minuten, komplett einmal nur zuhört. Das heißt, du hörst 3 Minuten zu, wie dein Partner teilt. Und zwar 3 Worte dazu, wie er gerade hier ist. Gefühle. Das kann manchmal ein bisschen sich ungewohnt anfühlen, jetzt irgendwie dann einfach nur über Gefühle zu reden und nicht über die ganzen Stories des Tages. Aber das Wichtige ist einfach dabei, dass man diese 3 Minuten noch einhält, damit es auch ein Gefühl ist von, wir halten unsere Verabredungen ein. Und der Raum ist wirklich da, um 3 Minuten konzentriert zuzuhören sozusagen. Weil gerade nach einem busy Tag kann es auch super schnell sein, dass ich einfach total, mein Kopf ist schon voll zu, ich will jetzt nicht nochmal irgendwas Langes machen. Deswegen stellt euch einen Wecker, 3 Minuten für jeden von euch. Und 3 Minuten sagt dann, ist dann dieser Space für den Partner und der darf dann gerne teilen oder sie. Ich mach mal vor. Ich, Darius Dion, Freund, bin gerade hier oder ich betrete den Kreis oder ich checke ein, je nachdem, was dir lieber ist, mit 3 Worten. Mit angespannt, befreit und müde wären zum Beispiel dann 3 Worte. Und dann kann ich den Rest der 3 Minuten einfach erzählen, vielleicht was diese Gefühle für mich sind. Warum fühle ich mich angespannt? Weil ich den Tag über XY gemacht habe. Warum bin ich müde? Oh, ich bin nicht nur körperlich müde, sondern auch physisch müde, weil da XY. Und das 3. Wort. Und das sind 3 Minuten Sacred Minutes. Heilige Minuten, wo dein Partner, deine Partnerin dir ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Und du diese 3 Worte, mit denen du gerade hier bist, ausführst. Und das kann super schön sein, weil wenn der Wecker dann klingelt und die 3 Minuten zu Ende sind, hat dein Partner, deine Partnerin ein echtes Gefühl bekommen für dich. Und nicht nur die ganzen Stories, sondern ein echtes Wort. Hey, alles klar, so ist mein Partner gerade hier. Das ist ein Gefühl von Verbindung. Und dann stellt euch nochmal einen Wecker für 3 Minuten und dann ist die Partnerin, der Partner dran. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Übung, um Verbindung zu schaffen und um zu üben, über Gefühle und über den Zustand, in dem ich gerade bin, das zu üben, anstatt nur das ich über die Stories des Tages rede und wir sozusagen ganz viel darüber wissen, was die Kollegen gemacht haben oder was jetzt der Kunde gemacht hat, aber gar nicht wissen, was im Partner am Tag passiert ist oder was jetzt in diesem Moment gerade präsent ist.
Und ich glaube, was man noch ergänzen kann, ist auch für die Person, die zuhört und bezeugt, zu lernen, einfach mal nur anzunehmen und mit liebevollem Blick auf jemanden zu schauen, ohne ihn optimieren, verbessern oder heil machen zu wollen. Und wirklich zu versuchen, wirklich zuzuhören, ohne etwas ändern zu wollen. Und maximal vielleicht mitzubekommen, das macht mich jetzt unruhig, ich würde gerne einen Tipp geben, das ist dann deins. Und sagen, ah, das ist meins. Meine Unruhe gucke ich mir nachher an, warum ich meinen Partner jetzt fixen will oder will, dass ihm schnell wieder gut geht. Das hat nichts mit meinem Partner zu tun, der darf jetzt erstmal so sein. Ich liebe und sehe und bezeuge mein Gegenüber, so wie es da ist, ohne dass er sie etwas machen muss.
Genau, das ist eigentlich ein super innerer Dialog, um einfach zu spüren, ich höre gerade zu, das macht was mit mir, das drücke ich jetzt gerade nicht aus, weil ich höre gerade zu, ich parke das vielleicht und höre einfach weiter zu, sozusagen. Also das, was du gerade so schön nochmal ergänzt hast, ist einfach ein innerer Dialog. Das heißt, der oder diejenige, die jetzt gerade wirklich zuhört, hört nur zu und sagt nichts.
Mhm. Ja. Und maximal könnte man, finde ich, wenn man merkt, dass dieser innere Dialog in mir zu laut ist und du erzählst und ich kriege dich gar nicht mit, dass ich sage, oh, Moment, ich sammle mich kurz, ich möchte dir gern weiter zuhören, drück Stopp bei dem Wecker und dann, ich bin gleich wieder voll da und dann sammle ich mich, sage, okay, ich bespreche das nachher mit mir oder vielleicht atme ich einmal. Sag ich, okay, erzähl mir gerne weiter, jetzt möchte ich es wieder wissen, weil man spürt, ob jemand einem zuhört oder nebenbei an was anderes denkt.
Yes.
Ich glaube, das wäre wichtig, dann Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch eine Möglichkeit.
Voll schön, ja, absolut. Genau, und ihr findet da euren Weg. Ob es jetzt, ne, wenn ihr sagt, 3 Minuten sind uns zu wenig, 5 Minuten, dann macht 5 Minuten. Mhm. Meine Einladung wäre, startet erstmal mit 3 Minuten, 3 Worte. Das reicht vollkommen.
Ja, in der Kürze liegt die Würze.
Genau.
Dankeschön für euer Ohr. Danke fürs Bezeugen von eurer Seite. Wir hoffen, da war wieder viel Inspirierendes für euch dabei, dass ihr euch jetzt näher fühlt, wenn ihr euch vielleicht auch die Fragen stellt oder über die Themen unterhaltet. Und ja, einfach, dass ein bisschen mehr Verbundenheit entstehen konnte.
Yes. Und wenn ihr, ne, wie gesagt, einfach Fragen habt, wenn ihr Ideen habt für eine Folge, wenn ihr etwas von uns wissen wollt oder eure Themen einfach von uns mal beleuchtet haben wollt, super gerne nochmal die Erinnerung, dass ihr das in den Q&A-Button bei Spotify auch reinpacken könnt oder eben per Instagram an @kim.freund_. Und an @darius.freund könnt ihr einfach eine DM schicken. Super gerne mit eurer Frage. Und wir freuen uns dann, wenn wir nächste Woche in das nächste Thema eintauchen können.
Und natürlich, weil das hier ein Podcast ist und wir einfach in die Mikros sprechen, ohne euch zu sehen. Wir freuen uns immer so sehr über Feedback. Und es würde uns die Welt bedeuten, wenn ihr unseren Podcast bewertet mit 5 Sternen und auch einen Kommentar hinterlasst. Vielleicht einfach nur, wie es euch gefallen hat, was euch inspiriert hat. Das bedeutet uns die Welt auch, euch mitzubekommen dabei.
Absolutely. Und deswegen hoffen wir, dass das eine ganz tolle Zeit auch für euch beide war. Also wenn ihr das mit eurem Partner, mit eurer Partnerin zusammengehört habt gerade. Und von euch zu hören, wie die Experimente laufen.
Ja. Also bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.